Hallo und herzlich willkommen beim Charge One Podcast, der Podcast, in dem wir euch mit allem aufladen, was für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur wichtig ist. Ich bin Dani und heute schauen wir auf das Herzstück jeder Ladeinfrastruktur, die Hardware. Was macht technisch und wirtschaftlich Sinn, gerade im professionellen Umfeld? Welche Anforderungen stellen Unternehmen an Ladelösungen? Und was sollte man bei Planung und Umsetzung lieber vermeiden? Und dann widmen wir uns einem Thema mit großem Zukunftspotenzial, dem bidirektionalen Laden. Buzzword oder echter Gamechanger? Was braucht es technisch und wo liegen die wirtschaftlichen Chancen? Mein heutiger Gast ist jemand, der die Elektromobilitätsbranche von innen kennt, und zwar richtig gut. Jörg Lohr war viele Jahre in führenden Positionen unterwegs, unter anderem bei Daimler, RWE, Ionity, Amazon und zuletzt als CEO von Compleo Charging Solutions, einem der führenden Hersteller von Ladeinfrastruktur in Deutschland. Unter seiner Leitung hat Compleo unter anderem den Hochleistungslader eTower 200 auf den Markt gebracht und intensiv an Lösungen rund ums bidirektionale Laden gearbeitet. Und weil er nicht nur Technik versteht, sondern auch Marktmechanismen und Business Cases, freue ich mich ganz besonders heute auf das Gespräch mit ihm.
Charge One.
Lieber Jörg, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Charge One Podcast.
Hallo Dani. Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
War ja wieder viel Info, ein langes Intro. Also du merkst schon, mir ist wieder die Puste ausgegangen. Aber ich glaube, das kannst du kennen, denn wir haben ja beide eine Gemeinsamkeit. Du warst tatsächlich auch mal beim Radio, sogar auch mal bei Energy. Erzähl mal ganz kurz. Was hast du beim Radio gemacht? Wie lange warst du da?
Genau, das war im ersten Leben. Ich habe relativ schnell in der Schule gemerkt, dass ich irgendwas im Radio machen will. Habe dann auch ein klassisches Journalismusstudium gemacht, bin während des Studiums bei Energy in Sachsen gelandet, in Leipzig, und habe da die Nachtschichten moderiert. Du wirst das kennen im Radio, das sind die Sendungen, die niemand haben will, und dann werden die Jungen rangelassen.
Man muss sich hocharbeiten auf jeden Fall.
Richtig, das habe ich gemacht, bin dann über Antenne Thüringen zum Mitteldeutschen Rundfunk gekommen, zur MDR Jump, und habe insgesamt 7 Jahre in der Medienbranche verbracht als Moderator im Hörfunk, Moderator von Veranstaltungen, und habe im zentralen Marketing gearbeitet. Und hatte einen sehr, sehr cleveren und gutmütigen Sprecherzieher, der damals schon gesagt hat, dass die Medienlandschaft sich sehr schnell verändern wird. Und er mir rät, irgendwas Vernünftiges zu machen. Das habe ich dann gemacht, habe ein Betriebswirtschaftsstudium noch drangehangen und bin 2008 in die Wirtschaft gewechselt.
Du hast was Vernünftiges gemacht, Jörg, und ich nicht. Das willst du mir damit sagen. Nein, kleiner Scherz. Nee, aber finde ich schön. Also ich war auf jeden Fall eine schöne Zeit, gehe ich davon aus, oder?
Ja, es war toll. Und deswegen machen diese Dinge auch Spaß, immer wieder so ein bisschen reinzuschnuppern, dabei zu sein. Und Podcasts sind immer meine tolle Erinnerung ans Radio.
Sehr schön. Ja, und dann warst du viele Jahre CEO von Compleo. Also das ist heute so ein bisschen der Schwerpunkt. Du hast die Entwicklung der Ladetechnologie maßgeblich mitgestaltet. Das haben wir schon gehört, du warst beim Radio, hast dann studiert, aber wie bist du dann letztendlich zum Thema E-Mobilität gekommen?
Das war in der Automobilkrise 2008, 2009. Hatten wir eine globale Automobilkrise. Ich war damals, das war mein erster Job in der Industrie, in der Inhouse-Consulting des Daimler-Konzerns, die MBTech, und habe eigentlich Kommunikationsmechanismen für die Strategieberatung aufbauen sollen. Und damals war die Industrie in der Krise, die Automobilindustrie hat sich neu erfunden. Und Elektromobilität war so das erste Mal überhaupt ein Thema. Und wenn du dann den klassischen Lieferketten eines Automobilkonzerns erklären musst, dass ihr Kerngeschäft, nämlich der Verbrennermotor mit dem Getriebe und all der Komplexität, bald nicht mehr existiert, dann macht das natürlich sehr, sehr viel auch mit der Kommunikation, der strategischen Ausrichtung. Und da habe ich angefangen, mich für Elektromobilität als Alternative zu interessieren. Das war alles noch sehr in den Kinderschuhen. Es gab noch fast keine Fahrzeuge. Und das war damals sehr technisch getrieben. Jetzt bin ich kein Ingenieur, sondern ich habe mich immer schon um die Zahlen gekümmert und für die Zahlen interessiert und habe sehr früh angefangen, mir zu überlegen, wie kann man mit diesem Ökosystem Elektromobilität eigentlich irgendwann mal Geld verdienen, weil auch wenn wir einen sehr, sehr starken Nachhaltigkeitsfokus haben, am Ende müssen die Player in den Märkten und in dieser Industrie auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Mhm. Und das hat mich interessiert und so bin ich reingekommen, bin dann über ein Projekt mit zwischen Daimler und der RWE in die RWE gewechselt 2010 und hatte dort die Möglichkeit, an einem damals noch Kommunikationsprotokoll mitzuwirken, wie du Elektrofahrzeuge massenmarkttauglich in das Netz integrieren kannst, in das Stromnetz, ohne dass dir gleich das ganze Stromnetz kollabiert. Dieses Datenprotokoll ist mittlerweile ein ISO-Standard, also ein weltweiter Standard für die Integration von Fahrzeugen, und nennt sich ISO 15118. Und das waren so meine Anfänge in der Elektromobilität.
Okay, und wie bist du dann zu Compleo gekommen?
Ja, das war so ein bisschen über Umwege. Ich bin von der RWE nach Kalifornien entsandt worden, habe dort 3 Jahre für die RWE diesen ISO-Standard verproben dürfen, aufbauen dürfen und das erste Mal in der Weltöffentlichkeit zeigen dürfen. Bin dann über 2 Ladeinfrastrukturbetreiber, einmal die Allego aus den Niederlanden und einmal die Ionity, zu Amazon gekommen und hatte bei Amazon als Teil des Teams Sustainable Transportation die Aufgabe, die Elektrifizierungsstrategie von Amazon insbesondere in Europa voranzutreiben. Nun muss man in aller Ehrlichkeit Amazon lieben, wenn man da arbeiten möchte. Ich habe nach 1,5 Jahren gemerkt, A, das ist nicht so das Richtige und B, ich hatte die Gelegenheit bekommen, von einem ehemaligen Weggefährten, dem damaligen CTO der Compleo, in die Compleo einzusteigen, im ersten Schritt als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft, die sich um den Betrieb von Infrastruktur gekümmert hat. Im Prinzip ähnlich wie Charge One. Und das habe ich gemacht, habe die Teams konsolidiert, das Unternehmen auf gesunde Beine gestellt. Das ist dem Aufsichtsrat der Compleo nicht verwehrt geblieben und bin im Sommer 2022 gefragt worden, als die Compleo langsam anfing, in strukturelle und auch finanzielle Herausforderungen zu kommen, ob ich mir vorstellen kann, einen Sanierungsplan für die oder Restrukturierungsplan für die Compleo zu entwerfen. Das habe ich getan und dann ist der Aufsichtsrat im Oktober 2022 an mich herangetreten und gesagt, das ist ein Plan, der macht Sinn, willst du den als CEO auch verantworten? Und ich bin nicht schnell genug weggerannt. Sozusagen. War eine große Herausforderung, aber sehr viel Spaß auch.
Das denke ich mir. Also ein sehr spannender Lebenslauf. Wenn ich mich jetzt da reinversetze von Energy Sachsen über, also auf jeden Fall sehr toll, vielleicht mit einem Satz noch, wer es jetzt nicht kennt. Was macht Compleo oder was ist das Kerngeschäft?
Compleo hat 2 Standbeine. Mittlerweile ist das 2. Standbein auch umbenannt in Valence. Compleo selbst ist ein Hardwarehersteller. Das heißt, die Compleo baut Ladeinfrastruktur in verschiedene Leistungsklassen für verschiedene Anwendungsfälle. Und die jetzt Schwestergesellschaft, die Software, der ich damals begonnen habe, haben wir in Valence umbenannt. Und das ist ein sogenannter White Label Backend Betreiber. Das heißt, Betreiber von Infrastruktur, die sich eine eigene Softwarearchitektur nicht leisten können oder wollen, weil das mehrere Millionen Investment bedeutet. Die suchen sich so einen White Label Betreiber und dann betreibt die Valence im Auftrag der Stadtwerke Posumuckel die Infrastruktur und rechnet die Ladevorgänge ab. Und das sind die beiden Standbeine der Compleo.
Legen wir los mit dem Blick aufs große Ganze, Jörg. Wenn du auf die Ladeinfrastruktur in Deutschland und Europa blickst, ja, wo stehen wir da aktuell? Vor allem mit dem Blick auf die gewerblichen Nutzer.
Wo stehen wir aktuell? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, je nachdem, welches Medium du fragst und welche Online-Nachricht oder welchen Newsticker du zu Rate ziehst, wirst du andere Aussagen bekommen. Wir sind im Moment in einer Phase, in der wir, Gott sei Dank, wieder einen Hochlauf in den Neuzulassungen der Elektrofahrzeuge sehen. Wir haben jetzt etwa 15 Jahre Betrieb von Ladeinfrastruktur hinter uns. Wir kommen in den ersten Austausch von veralteter Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir sind im Moment in so einem, vielleicht nicht Wendepunkt, aber schon in so einer Zäsur. Wir hatten jetzt 2 Jahre, in denen sehr, sehr viele Stakeholder, auch die Politik, die Elektromobilität in Frage gestellt haben, die Industrie aber krampfhaft daran festgehalten hat, zu Recht, diese Entwicklung nicht wieder rückgängig zu machen. Das heißt, die Industrie selbst ist durch ein sehr langes Tal der Tränen gegangen. Ja, jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir technisch ohnehin das mittlerweile sehr, sehr gut abbilden können, dass du auch in den Urlaub nach Sardinien fahren kannst mit dem Elektrofahrzeug, ohne Reichweitenangst haben zu müssen.
Wo ich gerade war, aber nicht mit dem E-Auto.
Geht mittlerweile auch. Ich bin, okay. Wir fahren nach Spanien in den Urlaub jedes Jahr und das geht auch elektrisch sehr, sehr gut. Mhm. Also was ich damit sagen möchte, mittlerweile haben wir schon im Grundsatz ein gutes, noch kein wirklich perfektes, aber ein gutes Netzwerk an Ladeinfrastruktur europaweit. Mhm. Es gibt immer noch White Spots, in denen die Ladeinfrastruktur fehlt. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir bedarfsgerecht aufbauen. Das heißt, Betreiber müssen auch Geld mit Infrastruktur verdienen. Und wir müssen schauen, dass es sich kommerziell lohnt, Infrastruktur aufzubauen. Aber im Grundsatz ist die Infrastruktur da. Das ist kein Hindernis mehr. Sie muss nachgebaut werden und es muss auch zugebaut werden, damit wir die Elektrofahrzeuge ausreichend laden können. Wo es aber noch große Schwierigkeiten gibt, ist tatsächlich in dieser ganzen Umsetzung, dass das Ökosystem völlig reibungslos funktioniert. Ich fahre mit meinem Mobilfunktelefon nach Spanien, kann telefonieren, ich habe Roaming, ich habe technisch überhaupt keine Probleme, mich weltweit zu bewegen und kann telefonieren. Das ist eine Kostenkomponente, aber technisch ist das kein Problem mehr, weltweit mein Mobilfunktelefon zu nutzen. Da sind wir in der Ladeinfrastruktur leider noch ein bisschen von entfernt. Es gibt Roaming-Plattformen, es gibt Interoperabilität, das ist alles im Moment noch relativ teuer. Dann gibt es Parteien, die sehr, sehr stark proklamieren und dafür werben, dass diese ganze Interoperabilität nicht gebraucht wird, sondern der Kunde am liebsten am sogenannten Point of Sale bezahlen möchte, also an der Ladesäule selbst. Das wiederum ist aber auch recht komplex und macht auch die Infrastruktur teuer. Also da hat die Branche noch nicht so richtig den Weg gefunden, wo geht es jetzt hin? Und das zweite große Problem, an dem wir im Moment stehen, ist, dass wir in der Branche selbst sehr, sehr verschiedene Ausrichtungen haben, was so der neue große Trend der Ladeinfrastruktur sein wird. Wir haben über Jahre das sogenannte ABC-Laden promotet, das heißt das Hochleistungsladen entlang von Autobahnen. Da sind Millionen, wenn nicht Milliarden investiert worden. Dann war das große Thema das Truck- und Bus-Charging und jetzt ist es das bidirektionale Laden, wie du angekündigt hast, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Und wir vergessen dabei aber so die Basis ein bisschen. Also das reine Fahren mit einem Elektrofahrzeug von A nach B funktioniert halt noch nicht zu 100% reibungslos. Und meine Sorge ist ein bisschen, und das versuche ich auch in der Branche immer wieder kundzutun, dass wir die Basis vergessen und jetzt schon quasi bei der Kür sind, obwohl die Pflicht noch gar nicht funktioniert.
Dann schauen wir uns die Hardware mal konkreter an, Jörg. Ja, was macht aus professioneller Sicht eine wirklich gute Ladelösung aus, deiner Meinung nach? Was sind da die Anforderungen, vor allem auch für die Unternehmen?
Also der Irrglaube war viele Jahre, dass die Hardware noch mehr Features, noch mehr tolle Eigenschaften haben muss, noch mehr Intelligenz haben muss. Dann gab es mal einen Trend, die Hardware muss billiger werden und billiger und billiger. Ich glaube, aus professioneller Sicht, und da würde ich gerne die Kappe des Verbrauchers aufsetzen, was macht denn für jemanden, sich da einen Geldautomaten bedient? Der weiß, egal wo er auf der Welt ist, wie ein Geldautomat zu bedienen ist. Und das geht relativ einfach. Und so mein Konto das noch hergibt, habe ich am Ende Geld in der Hand. Und genau so sehe ich die Ladeinfrastruktur. Mobilität ist ein Basic Need, wie wir so schön sagen. Das heißt, am Ende möchten wir als Endverbraucher doch nichts anderes, als dort anhalten, laden und danach weiterfahren. Und das muss so einfach wie möglich sein und es muss zuverlässig sein, weil ich mich auf diese Ladeinfrastruktur verlasse. Und da sehe ich eben noch hier und da große Herausforderungen, weil wir uns auf viele Dinge konzentrieren als Industrie. Aber diese zwei Basics, einfach und zuverlässig, sehr oft aus dem Auge verlieren.
Und kann man sagen, dass da auch dann Unternehmen vielleicht in der Umsetzung typische Fehler machen, die dann hinten raus einfach schwierig sind, dass genau das Ziel dann verfehlt wird?
Ja, das.
Oder die beiden Ziele?
Definitiv. Das haben wir am Beispiel der Compleo ja auch leidlich miterleben dürfen. Das heißt, mittlerweile befindet sich die Branche auch in einer sehr starken Konsolidierung. Die Branche war viele Jahre ausschließlich auf Wachstum getrimmt. Die Nachfrage hat das Angebot überstiegen. Hersteller haben massiv Produktionskapazitäten aufgebaut und haben alles in Wachstum investiert. Was dabei leider summa summarum in der Industrie vergessen wurde bei vielen Herstellern, war der Fakt, dass ein Ladegerät auch mal kaputt gehen kann. Also der berühmte Service oder After Sales. Und das fällt vielen jetzt auf die Füße. Auch die Tatsache, dass eine Startup-Industrie nie linear wächst und jedes Jahr exakt die gleichen Wachstumsraten hat, sondern sie wächst in Wellen. Also es geht auch immer mal wieder nach unten. Und diese Down-Dips haben viele Unternehmen nicht vorbereitet. Und deswegen sehen wir jetzt, ich möchte nicht von einem Massensterben sprechen, aber wir haben durchaus einige Insolvenzen in den letzten Monaten gehabt und werden auch noch einige sehen und eine massive Konsolidierung am Markt.
Hätte man das deiner Meinung nach verhindern können mit der richtigen Planung?
Ja, ich denke schon. Also es gibt ja auch einige sehr, sehr gute Beispiele in der Branche, sowohl bei den Betreibern als auch bei den Herstellern, die eben gut gewirtschaftet haben, die auch strategisch sehr viel Weitsicht hatten, die sich auch darauf vorbereitet haben und einfach ein gesundes Management und eine gesunde Balance zwischen Wachstum und Absicherung des Kerngeschäfts auch erfolgreich umgesetzt haben. Also es gibt sehr gute Beispiele und die zeigen, ja, man hätte es verhindern können.
Du hast es ja schon angesprochen, also Wartungsfreundlichkeit, Update-Fähigkeit, Modularität von der Ladehardware. Wie entscheidend sind die Punkte dann wirklich in der Praxis, ja, wenn Unternehmen skalieren möchten? Was würdest du sagen, wie wichtig ist das alles? Ja? Wie viel Prozent Aufmerksamkeit sollte man dem Ganzen schenken?
Ja, 100%. Also die, wenn wir uns in die Rolle von Charge One versetzen, Charge One ist ein Betreiber von Infrastruktur und gibt damit natürlich auch ein Markenversprechen dem Endkunden. Und wenn ich als Endkunde auf eine Ladung angewiesen bin, ich komme auf eine Ladesäule zu und die Ladesäule funktioniert nicht, das kann passieren, wenn dann aber die Ladesäule so gar nicht instand gesetzt wird oder wenn es tagelang dauert oder wenn selbst der Betreiber die Sichtbarkeit nicht hat, wann er denn wieder mit der Verfügbarkeit rechnen kann, dann ist das nicht nur kommerziellen Verlust, weil Charge One dann für die Tage, die Infrastruktur nicht funktioniert, auch Ladevorgänge und damit auch Umsatz verliert, sondern es ist auch eine unglaubliche Frustration im Markt. Und ja, gerade wenn wir in dem Schritt zum Massenmarkt sind und Menschen wie du und ich wirklich Elektromobilität auch akzeptieren sollen und darauf setzen sollen, dann muss es einfach sein, dann muss es zuverlässig sein. Sonst kaufen sich die Menschen, so einfach ist das, kein Elektrofahrzeug. Und dann werden wir nie in den Massenmarkt kommen. Und deswegen 100%.
Okay. Gehen wir einen Schritt weiter. Die größten Hemmnisse aktuell beim weiteren Ausbau. Reicht jetzt da der Fokus auf Schnellladen, der ja, glaube ich, immer noch da ist? Oder braucht es dann auch, wahrscheinlich ja, intelligente AC-Lösungen, gerade auch für den Alltag bei den Unternehmen? Was sagst du?
Es gibt ja das schöne Sprichwort, die Mischung macht's. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, die in den letzten Jahren, die ich aus den letzten Jahren mitnehme, dass der Fokus sehr stark auf diesen Hochleistungsladern, auf den HPC-Ladern war. Und das ist im Grundsatz auch richtig, um eine Basisinfrastruktur zu haben. Aber wir haben viele Jahre immer in den Rückspiegel geschaut und aus historischen Daten Schlussfolgerungen für die Zukunft gemacht. In den Anfängen der Elektromobilität haben wir über Jahre gesagt, 80-90% der Ladevorgänge passieren zu Hause. Das war auch richtig, weil die Pioniere der Elektromobilität, die hatten eine eigene Garage, die konnten eine eigene Ladebox nehmen. Aber schau dir eine Stadt wie München oder Berlin an. Da gibt es Studien, dass ein Viertel der Fahrer von Autos, also nicht mehr Elektrofahrzeugen, sondern nur ein Viertel der Fahrer von Autos weiß am Abend, wo sie parken dürfen. Der Rest fährt die Straße hoch und runter und sucht einen Parkplatz. Und für die kannst du kein Heimladen installieren, weil sie einfach keinen Parkplatz zu Hause haben. Ja. Und auch für die muss es Ladelösungen geben. Die müssen intelligent sein. Das sind vor allem die berühmten Stadtmöbel, also öffentliche, intelligente AC-Infrastruktur. Und da braucht es halt nicht alle 100 Meter in der Innenstadt von München einen HPC-Lader. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass Betreiber für ihre Anwendungsfälle das richtige Portfolio aussuchen, mit dem sie auch Geld verdienen können und mit dem sie vor allem diese Anwendungsfälle auch abdecken können.
Ein ganz schönes Wort ist auch eichrechtskonforme Technik, Jörg. Erklär uns das doch gerne mal bitte und wie wichtig das auch ist. Also was steckt dahinter und wie wichtig ist es?
Ja, ich glaube, dass das Eichrecht dem einen oder anderen Hersteller und auch Betreiber das ein oder andere Sodbrennen beschert hat. Im Grundsatz ist das Eichrecht nichts anderes als ein Verbraucherschutz. Und im Grundsatz ist das auch richtig. Das Eichrecht besagt im Prinzip, dass alles das, was ich als Messeinheit in Deutschland verkaufe, auch wirklich diese Maßeinheit ist. Also wenn ich ein Liter Wasser kaufe, dann muss der Liter Wasser auch drin sein. Wenn ich ein Liter Kraft...
Du, ich denke gerade an Devisen und die Maß Bier.
Ja.
Ist auch... Genauso.
Genauso.
Ja?
Und wenn es nicht die Maß Bier ist, dann ist es der Liter Diesel. Und auch an den Zapfsäulen, an Tankstellen siehst du diese kleinen Eichaufkleber. Das heißt, auch da muss die Maßeinheit geeicht sein, auch die Obstwaage im Supermarkt. Und so eben auch die Kilowattstunde an der Ladesäule. Und im Grundsatz ist das richtig, damit eben, wie es so schön heißt, kein Schindluder betrieben werden kann und damit der Kunde auch wirklich das bekommt, was er bezahlt. Die Umsetzung des Eichrechts, da haben wir so ein bisschen den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Die Gesetzgebung war da sehr strikt und hat auch sehr schnell eingefordert, wie das Eichrecht umzusetzen ist. Aus Verbraucherschutzgründen nachvollziehbar. Die Hersteller und die Industrie waren aber in den Anfängen darauf nicht 100% vorbereitet. Da gab es Abweichungen, da gab es auch nicht wirklich viel Zeit, das umzusetzen. Und es ist sowohl für die Hersteller als auch für die Betreiber tatsächlich auch immer noch sehr aufwendig, eichrechtskonforme Infrastruktur herzustellen und auch zu betreiben. Und die Gefahr, die ich sehe, mittlerweile ist das technisch kein Problem. Ladeinfrastruktur in Deutschland ist im Grundsatz eichrechtskonform, aber diese höheren Aufwände, die du hast, um eichrechtskonforme Infrastruktur zu betreiben, schlägt sich halt auch in Preisen nieder. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite das Problem, dass wir aus der Öffentlichkeit über die Medien und auch durch die Politik getrieben über Preisdeckelung an der Ladesäule reden, weil der Preis pro Kilowattstunde an den Säulen einfach zu hoch ist im Vergleich zum Haushaltstarif. Und das ist so ein bisschen ja irreführend, weil sich da im Moment noch niemand dran bereichert, sondern weil das einfach die Summe all derer ist, die in dieser Kette mit als Player eine Rolle spielen. Und das macht es halt teuer, weil jeder dieser Stakeholder muss daran mitverdienen. Und eichrechtskonforme Infrastruktur ist aufwendiger zu warten. Und diese Kosten müssen sich irgendwo niederschlagen und im Zweifel zahlt es dann der Endkunde.
Wer dann unser heutiges Hauptthema, das bidirektionale Laden, in diesem Zusammenhang auch eine gute Lösung oder können wir das jetzt gar nicht miteinander in einen Topf werfen?
Also in den Topf geworfen gehört es. Ich glaube, das müssen wir sogar machen und ich wünschte, die Antwort wäre, es würde es einfacher machen. Auf der anderen Seite zählst du beim unidirektionalen Laden, also wenn ich nur das Fahrzeug lade, ja die Energiemenge auch eichrechtskonform, die musst du eichrechtskonform messen. und diese Daten auch eichrechtskonform übermitteln. Und das bleibt bei einem bidirektionalen Laden ja gleich. Das heißt, wenn du wieder zurückspeist, will das Eichrecht und die Gesetzgebung ja auch, dass du damit kein Schindluder betreibst und dass genau die Energiemenge eingespeist wird, die du auch vergütet bekommst. Deswegen verdoppelt sich das Problem. Es verdoppelt sich nicht wirklich, aber es
ist... Das war so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, weil ich habe mir jetzt gerade gedacht, es summiert sich auf.
Genau, es summiert sich auf.
Hinten raus.
Ja, genau. Es macht es nochmal etwas komplexer, das ist richtig.
Also nochmal für alle, was bedeutet bidirektionales Laden ganz genau?
Ganz genau bedeutet es, dass ich die Möglichkeit habe, mit dem Fahrzeug über die Ladeinfrastruktur Strom entweder zu konsumieren, also das Fahrzeug zu laden, oder aber bei Bedarf, und das hängt dann vom Use Case ab, das Fahrzeug über die Infrastruktur zu entladen.
Die Power to Drive war, glaube ich, in München, die ist jetzt auch schon wieder länger her, die Messe. Da war das ja auch wirklich ein großes Thema und hatte ich auch eingangs im Intro gesagt, Buzzword, Game Changer, Modewort. Wie siehst du das? Also ist es wichtig, richtig und der Game Changer?
Das haben wir beim HPC-Laden auch gedacht und auch beim Truck- und Bus-Charging. Ich glaube, die Industrie hat jedes Jahr so ein klassisches, the hottest Shit-Thema, wenn man das so sagen darf. Und Bidirektionalität ist im Moment der Differenzierungsfaktor. Die Frage ist, was ist dann hinter der PowerPoint, die du so siehst, und hinter dem Messestand wirklich an Realität da? Ich glaube schon, dass Bidirektionalität in einigen Anwendungsfällen wirklich auch helfen kann und dass Bidirektionalität auch Teil des Ökosystems Ladeinfrastruktur werden soll. Ich glaube aber, dass es im Moment sehr stark gehypt wird und damit auch überbewertet wird. Und es wird sich irgendwo nivellieren in, ja, das ist ein Anwendungsfall und wer sich keinen festen Batteriespeicher zu Hause einbauen möchte, der sollte das Fahrzeug als mobilen Speicher gern nutzen können. Aber es wird genauso viele geben, die sich in ihr Eigenheim einen festen Speicher einbauen und sagen, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ich möchte laden, das Fahrzeug ist für mich mobil, es ist auch eigentlich gar nicht da, wenn die Sonne scheint, sondern auf der Arbeit. Also es wird nicht der einzige Use Case sein und die einzige Richtung, in die die Industrie geht, das hat man bei der Power to Drive so ein bisschen den Anschein gehabt, sondern es wird ein zusätzlicher Anwendungsfall sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Okay. Für wen lohnt es sich denn dann überhaupt?
Ja, das ist noch die spannende Frage. wie gesagt, es lohnt sich sicherlich für den Endverbraucher dann, wenn der Endverbraucher mit der Bidirektionalität und dem Spiel mit der Energie, also dem Energiemanagement, auch Geld verdienen kann. Das geht in Ländern, in denen wir tatsächlich große Herausforderungen im Stromnetz haben und auch die Bereitschaft und diesen kommerziellen Sinn etwas größer haben, wie den USA, geht es leichter. Also wenn ich in den USA sage, you can make $600 per year, dann ist das relativ einfach und dann ist die Akzeptanz auch deutlich höher. Bei uns ist das tatsächlich für viele Haushalte spannend, die sich eben, wie gesagt, keinen festen Speicher einbauen wollen, die das Fahrzeug trotzdem als Pufferspeicher nutzen wollen. Es ist auch in bestimmten Gegenden sicherlich eine Möglichkeit für Netzbetreiber, diese berühmten Peaks, also diese Spitzenlasten, die sehr, sehr teuer sind, auch sehr aufwendig sind, auch sehr, sehr unsicher sind, etwas zu kompensieren. Aber da sind wir dann schon im zweiten Schritt. Wenn wir jetzt mal in dem einfachsten Use Case bleiben, Vehicle to Home, eignet sich das schon für Haushalte, die sich so ein kleines Ökosystem bauen wollen aus Solareinspeisung, Batterie, die ich nutzen will, und dem Verbrauch und dem Einspeisen aus dem Fahrzeug ins Fahrzeug, die also so einen Sinn für das Energiemanagement und erneuerbare Energien haben. Da macht das sicherlich auch Sinn.
Also wenn ich jetzt ein Energieeffizienzhaus baue, dann das auf jeden Fall gleich mit rein.
Dann das auf jeden Fall gleich mit bedenken zumindest, genau. Alternative ist halt der feste Speicher im Keller.
Mhm. Ja, dann schauen wir uns die Hardware an. Also die muss ja dann auch das alles managen können, auch beim Fahrzeug. Was brauchen wir da? Was sind da die Voraussetzungen technisch?
Ja, technisch ist das zu unterscheiden zwischen AC-Infrastruktur, bidirektionaler AC-Infrastruktur und bidirektionaler DC-Infrastruktur. Ich muss halt den Strom zweimal wandeln. Ich bekomme Gleichstrom aus den Photovoltaikmodulen, das muss ich Wechselstrom oder Drehstrom umwandeln, weil das Hausnetz in der Regel Drehstrom ist. Und die Batterien im Fahrzeug laden aber mit Gleichstrom. Das heißt, ich muss den Drehstrom dann nochmal umwandeln, wieder in Gleichstrom. Es gibt Konzepte, die sagen, wenn ich ohnehin Gleichstrom aus der Photovoltaikanlage bekomme und Gleichstrom in die Batterie packe, dann nehme ich doch einen DC-Lader, also eine bidirektionale DC-Box, verbinde das beides miteinander, habe ein DC-Netz. Das ist dann aber hinreichend komplex und dann haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, wer diese Kosten trägt dafür. Aber die Technik muss im Prinzip sowohl den Stromfluss als auch oder den Energiefluss als auch die Kommunikation in beide Richtungen darstellen können. Das heißt, sie muss mit dem Fahrzeug sprechen können. Jetzt möchte ich laden, jetzt möchte ich entladen. Sie muss mit dem Haushaltsnetz sprechen können, weil auch da natürlich die Energie verfügbar sein muss. Das löst man in der Regel im Moment ja, mit einer Intelligenz, die über Standardprotokolle in der Infrastruktur liegt oder aber mit übergeordneten sogenannten HEMS, also Home Energy Management Systems, tolles Wort, die diesen Energiekreislauf im Haus insgesamt managen und steuern soll.
Aber es funktioniert offensichtlich, es gibt die Hardware schon.
Ja, es gibt, oder? Es gibt technisch tatsächlich schon Hardware verfügbar. Das heißt, technisch ist das auch kein Hexenwerk mehr. Es gibt auch Fahrzeuge, die jetzt langsam in die Bidirektionalität gehen. Es gibt sehr viele Förderprojekte weltweit, die das verprobt haben, die auch die Anwendungsfälle verprobt haben. Also technisch sind wir an der Stufe, sind noch in der Pionierphase, aber wir sind in der Stufe, wo wir es darstellen können, wo wir sagen können, jo, Bidirektionalität funktioniert. Mhm. Was uns noch an einem Rollout hindert, sind im Moment eben die ganzen gesetzlichen Rahmen. Ich zahle eine Stromsteuer, wenn ich Strom bekomme, wenn ich jetzt Strom wieder einspeise, dann zahle ich auch eine Steuer, ich habe eine Doppelbesteuerung.
Also, ach du Schande, das kommt auch noch alles dazu.
Da könnten wir noch Stunden sprechen. Das heißt, die Frage, wenn es im Heimnetz bleibt, ist das noch der einfachste Anwendungsfall. Wenn ich das sogenannte Vehicle-to-Grid habe, das heißt, das Fahrzeug wirklich ins Stromnetz einspeist, dann bin ich ein Erzeuger von Strom, dann speise ich Strom ein, wie die Photovoltaikanlage. Das muss geklärt sein, das muss alles geregelt werden. Das heißt, in diesem sogenannten regulatorischen Rahmen, da sind noch einige Fragezeichen. Und die sind aber so seit etwa 2 Jahren auch in der Auflösung. Gab es eine Initiative, die insbesondere der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck vorangetrieben hat, auf europäischer Ebene Arbeitsgruppen zwischen den Stakeholdern zu gründen. Da waren die Automobilhersteller und die Energieversorger und viele andere Unternehmen aus der Branche beteiligt, um genau diesen neuralgischen Knoten noch aufzulösen. Da sind wir im Lösen, aber er ist noch nicht gelöst.
Ich meine, ich finde es ja toll überhaupt, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also ich bin ja ein absoluter Laie und finde es sowieso Wahnsinn, wie das alles funktioniert. Und im Zuge dessen habe ich mich auch gerade gefragt, es geht ja auch immer irgendwie Masse verloren, ja, auf dem Hinweg, auf dem Rückweg. Hat es denn, oder weißt du das, hat es schon mal jemand berechnet? Also auf dem Weg von der PV-Anlage ins Auto und dann wieder zurück ins System. Was geht da auf dem Weg verloren? Geht überhaupt was verloren?
Ja, also es geht verloren. Wir hatten eine ähnliche Diskussion beim sogenannten induktiven Laden. Das war vor 10 Jahren mal so ein Trend, der verfolgt wurde, dass man also quasi kabellos laden kann. Wie wir das beim Smartphone auch kennen, das Auto fährt über eine Platte drüber und dann lädt die Platte. Und das wurde relativ schnell verworfen, weil man gemerkt hat, dass der Energieverlust einfach zu groß ist. Das haben wir ähnlich, nicht in der Dimension, aber natürlich hast du bei allen Übertragungswegen, die du hast und auch beim Wechselrichten und wieder Gleichrichten, du hast Verluste. Die sind aber meiner Meinung nach nicht das Hemmnis und sind auch kalkulatorisch durchaus einzukalkulieren, weil ich auch auf dem Weg vom Hausanschluss zu meinem Kühlschrank über den Zähler natürlich auch Verluste habe. Aber die sind A, mit einkalkuliert und B, die sind auch nicht so massiv groß. Also die sind nicht das Hindernis, Bidirektionalität mit einzukalkulieren. Aber da bin ich wieder beim Verbraucherschutz. Na klar, irgendjemand muss diese Blindleistung auch bezahlen.
Genau. Ich habe das nämlich mal recherchiert, Jörg. Du kannst mir sagen, ob das stimmt. Also ich bin unterm Strich, bin ich da bei einem Fünftel rausgekommen. Also pass auf. 2-4% beim PV-Transfer, 5-10% beim Laden, nochmal 5-10% beim Rückspeisen und vielleicht nochmal 2-4% an der Wallbox. Sagst du jetzt einfach ja.
Das ist sicherlich den Worst Case gerechnet. Also der Verlust in der PV-Anlage, ja, der ist aber auch relativ klar kalkulierbar. Die 5-10% beim Laden sind tatsächlich eine Zahl, die so ein bisschen auch aus dem HPC-Laden kommt, wo ich auch Verluste habe. Im AC-Laden würde ich das in Frage stellen. Also wenn ich eine bidirektionale AC-Ladebox habe, dann sind wir eher deutlich unter den 5% oder bei maximal den 5%, weil die Box selbst nicht viel braucht als Eigenleistung oder als Eigenstrom. Im DC-Bereich sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Also ein Fünftel, das ist schon arg konservativ gerechnet. Aber wie ich gesagt habe, na klar, also es gibt Verlustleistung, ja.
Also der Satz stammt nicht von mir, aber ich habe ihn mal jemanden sagen hören, ja, da wird aktuell einfach die Sau durchs Dorf getrieben. Entschuldigung für diesen Ausdruck. Was sagst du dazu? Also ist es überhaupt wirtschaftlich? Wollen wir das Thema vielleicht an den Nagel hängen lieber wieder, oder?
Also ja, in den 15, 16 Jahren, die ich jetzt Elektromobilität mache, haben wir einen ganzen Schweinestall durchs Dorf getrieben. Von daher, das ist das, was ich gesagt habe. Ja, es ist im Moment ein sicherlich überbewerteter Trend. Auf den Zug springen im Moment sehr, sehr viele auf, weil sie, und das definiert auch so ein bisschen die Branche, natürlich auch weiter überleben wollen. Wie gesagt, jede Pionierindustrie, das haben wir in den 2000er Jahren in der IT-Bubble gesehen und das sehen wir auch in der Elektromobilität, jede Startup-Industrie konsolidiert sich irgendwann. Und in dem Übergang aus Innovation zur Industrialisierung überleben halt nicht alle. Und du gehörst in der Regel gerne lieber zur gewinnenden Seite als zu der Seite, die untergeht. Und deswegen liegt das in der Natur des Menschen und auch der Unternehmen, dass sie eher sehr stark trommeln, sehr laut trommeln, auch um Investorengelder werben müssen, um zu überleben. Und deswegen lieber etwas als Schaufenster stellen, was im Hintergrund vielleicht noch nicht ganz so fertig ist. Und deswegen springen im Moment extrem viel auf diesen Zug Bidirektionalität auf, um diesen Zug nicht zu verpassen. Wie schnell der Zug fährt und wie viel Platz er hat, ist nochmal eine ganz andere Sache. Deswegen denke ich, wie ich gesagt habe, es ist sicherlich ein lohnenswerter Anwendungsfall und wird auch eine Rolle spielen, ist im Moment aber sehr stark gehypt.
Okay. Schauen wir uns die Praxis nochmal an. Also nochmal für uns, wie wird dann jetzt abgerechnet, wenn jemand mit dem Firmenwagen Strom beim Arbeitgeber lädt, dann nach Hause fährt, dort den Strom nutzt und leer wieder ins Unternehmen zurückkommt? Wer zahlt was? Gibt es da klare Regelungen, rechtliche irgendwie Konsequenzen? Ja, also wer kontrolliert das alles dann?
Jetzt challengest du die Industrie ganz schön. Genau, das ist so
das
der.
Ist mein Job.
Das ist so der schlimmste zu denkende Anwendungsfall. Aber ja, das ist Realität. Ne? Ich lade beim Arbeitgeber. Da kommt es auf das Modell an. Der Arbeitgeber kann das bezuschussen. Viele Arbeitgeber lassen die Mitarbeitenden kostenfrei laden. Viele machen das vergünstigt. Wenn ich das kostenfrei bekomme, dann ist das immerhin noch ein geldwerter Vorteil. Der muss versteuert werden. Das heißt, der Strom muss mindestens mal gemessen werden. Und was dann der Arbeitgeber damit macht, ob das Teil der Kompensation ist oder ob der Arbeitnehmer das bezahlen muss, das ist dann Sache der individuellen Verhandlung. Aber wie gesagt, mindestens der Staat hält so ein bisschen die Hand auf, weil er will die Steuern dafür haben. Wenn ich dann nach Hause fahre und einspeise, das ist eben eine gute Frage. Dann habe ich eine Einspeisevergütung, die ich dann rein rechtlich, nicht regulatorisch, sondern rein rechtlich, natürlich von dem, was ich da konsumiert habe, wieder abziehen müsste und wieder rückrechnen müsste. Wenn ich dann wieder leer zurückfahre oder nochmal zu Hause lade, weil ich am nächsten Morgen auf Arbeit will, dann habe ich eine Privatauslage für den Arbeitgeber, die muss mir der Arbeitgeber wieder kompensieren und dann ist schon das dritte hin und her rechnen und dann fahre ich noch zur Arbeit zurück. Dann komme ich vielleicht da auch auf die Idee, nochmal ein bisschen was einzuspeisen, damit die Kantine Strom hat und dann muss mir das wieder rückvergütet abgerechnet werden. Ich glaube, es gibt mittlerweile Systemlandschaften, die können zigfach hin und her rechnen und abrechnungstechnisch wird das sicherlich kein Problem werden, dieses ewige Hin- und Herrechnen, weil ich den Ladevorgang sehr klar dem Fahrzeug zuordnen kann und damit eben auch diese 1-zu-1-Zuordnung zu Mitarbeitenden habe. Es macht halt nur dieses Ökosystem wieder komplex. Und Komplexität ist in der Regel mit einem Eurozeichen versehen und kostet mehr Geld. Das muss uns allen bewusst sein. Ne? Also dieses bidirektionale Laden kostet mehr Geld.
Mei, es ist halt nicht so wie, wenn du dir früher im Urlaub ein Mietauto geliehen hast. Du hast es mit einem vollen oder mit einem leeren Tank bekommen. Dann bist du die Insel abgefahren. Konntest es natürlich auch nicht leer abgeben, wenn es voll war. Also so ein bisschen, kann man das so ein bisschen vergleichen?
Ja,
oder ist das eigentlich nochmal was ganz anderes?
Na, so ein bisschen schon.
Ja. Also, weißt du, das stand ja im Vertrag, also bitte wieder halb voll oder voll abgeben, fertig,
genau,
aus.
Genau, richtig. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann hat der Liter Benzin plötzlich nicht mehr 1 Euro gekostet, sondern 4
genau.
Euro. Und genau da liegen natürlich auch Geschäftsmodelle. Wenn wir sagen, wir incentivieren Kunden, Endverbraucher, Strom dann im Auto zu speichern, wenn er eben zur Verfügung steht und im Netz nicht gebraucht wird, das ist so diese klassische Solarenergie über den Tag verteilt.
Was ja Sinn macht,
genau.
Auch irgendwo, ja.
Dann kann ich den natürlich incentivieren, weil wir immer noch am Strommarkt auf internationaler Ebene auch negative Strompreise haben. Das heißt, Energieversorger müssen zum Teil in bestimmten Zeiten den Strom subventionieren, damit er irgendwo abgenommen wird. Und das ist nicht sinnvoll. Ne? Niemand möchte ein negatives Geschäftsmodell haben. Und um das zu kompensieren, gebe ich das lieber dem Endverbraucher oder nutze und speichere den Strom selbst. Das macht schon absolut Sinn. Und dann ist halt die Frage, wenn ich dieses Ökosystem und diesen Anwendungsfall nehme, wie wir ihn gerade beschrieben haben, von der Arbeit nach Hause und wieder zurück zur Arbeit, wie das Ganze vergütet wird und wo ich kommerzielle Anreize schaffen kann, den Verbraucher auch dazu zu bringen, lade doch in der bestimmten Zeit, dann hast du einen Vorteil, ich habe einen Vorteil und gib mir ein bisschen Strom, wenn ich ihn brauche, als zum Beispiel Energieversorger. Das muss ich alles noch finden. Das muss ich auch alles erstmal verproben in Feldversuchen und in Förderprojekten ist das gemacht worden. Aber da sind wir halt noch nicht im Massenrollout.
Klar. Schauen wir uns mal positive Beispiele an, also Businessmodelle, wo du sagst, also zum Thema bidirektionalem Laden bei Unternehmen, die du gut findest. Zum Beispiel dieses Peak Shaving hattest du, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Oder PV-Kopplung etc. Wo du sagst, das ist schon mal super, geht in die richtige Richtung.
Ja, es gibt jetzt eine erste Initiative, die auch medial begleitet wurde. Das sind Renault als Hersteller, Fahrzeughersteller und Mobility House. Mobility House ist ein Energiemanagement-Unternehmen aus München, die gesagt haben, komm, wir warten jetzt nicht, bis die Branche sich da komplett gefunden hat. Wir machen das und probieren das einfach mal aus. Und es funktioniert auch. Das heißt, so diese Pioniere, die eben das Produkt nicht nur ins Schaufenster stellen, sondern auch den Mut haben zu sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Mehr als scheitern können wir nicht. Und wenn wir scheitern, dann lernen wir daraus, wechseln die Richtung und gehen weiter. Das sind so Beispiele, wo ich sage, wir werden nie wissen, ob das funktioniert, wenn wir es nicht probieren. Und Absolut. Dieses Probieren, jetzt an dem Beispiel Renault Mobility House, die haben das gesamte Ökosystem einmal aufgesetzt mit Partnern, probieren das jetzt einmal und schauen dann in den Rückspiegel und sagen, waren wir erfolgreich oder nicht und was lernen wir daraus, damit wir eben dann den Weg in den Massenmarkt finden.
Mhm. Du hast vorhin schon mal die USA erwähnt. Wenn wir jetzt sagen, ich möchte bidirektionales Laden mal live erleben, in welches Land müsste ich reisen, wenn ich da total interessiert bin und mal wissen möchte, wie es die anderen machen?
Zum Beispiel in die USA. Wie gesagt, die USA haben sogenanntes einphasiges Stromnetz zu Hause, das heißt sehr schwaches Stromnetz. Wir wissen, und das ist immer ein guter Indikator für Energiemanagement, wir wissen, dass die Ausfallzeiten in den USA signifikant höher sind als in Deutschland, das heißt die berühmten Stromausfälle. Sie haben mit teilweise sehr maroder Infrastruktur zu kämpfen und um dort das Netz zu entlasten, wenn ich dort 20 Millionen Elektrofahrzeuge ans Stromnetz hängen, dann kollabiert sehr wahrscheinlich das Stromnetz. Und da gibt es ja auch Beispiele wie der letzte Stromausfall in San Diego vor einigen Jahren, wo ganze 3,5 Tage das Stromnetz nicht mehr live geschaltet werden konnte. Da hilft es natürlich, wenn ich das Netz entlasten kann, indem ich intelligent lade und im Zweifel auch in einigen Takten und in einigen Zeiträumen Pufferspeicher zur Verfügung stellen kann. Und das kann ich über Fahrzeuge machen. Also wenn ich mal sehen will, wie das funktioniert und wo es auch sinnvoll ist, dieses berühmte Vehicle-to-Grid relativ schnell auszurollen als zweiten Use Case, dann sind die USA sicherlich eine sehr gute Adresse.
Okay. Wir haben jetzt viele Seiten beleuchtet. Ja, also probieren geht über studieren. Nee, wie heißt es? Studieren geht über probieren. Wenn wir uns die Zukunft anschauen, Jörg, wird bidirektionales Laden in ein paar Jahren Standard sein? Was sagst du dazu?
Also ich glaube, für bestimmte Anwendungsfälle ja. Mein Credo war immer und ist es immer noch, dass wir der Bidirektionalität sicherlich auch einen Fokus geben müssen, Priorität beimessen müssen, aber sie eben nicht zu sehr ins Spotlight stellen. Das heißt, übersetzt, meiner Meinung nach wird Bidirektionalität ein Feature sein in Standard-Hardware für die Anwendungsbereiche Heimladen, öffentliches AC-Laden. Ich glaube nicht an den Anwendungsfall, dass eine Familie auf der Autobahn, die von Hamburg nach München fährt und dazwischen eben in Kassel schnell laden will, dass die dann auch noch für eine Kompensation von x Cent pro Kilowattstunde nochmal Energie einspeist, weil die wollen schnell weiter nach München fahren. Das heißt, ich sehe Bidirektionalität nicht in allen Anwendungsfällen, aber sicherlich dort, wo, wie gesagt, sinnvoll ich einen Pufferspeicher habe oder aber etwas Geld verdienen kann oder diesen erneuerbaren, regenerativen Energiemix unterstützen kann, da wird es sicherlich eines der Feature sein. Und das liegt dann wiederum an der Branche. Ist es Standard? Technisch ja, mit Sicherheit. Ist es kommerziell Standard? Wäre ich für ein Unternehmen in der Branche verantwortlich, würde ich mir schon überlegen, wie kann ich denn da noch Geld verdienen? Zum Beispiel über QR-Codes, die ich freischalte, diese Zusatzfunktion, oder über sogenannte Recurring Revenues. Also da werden sich Markt- und Geschäftsmodelle finden.
Und bei der Hardware konkret, was muss da passieren, dass das dann auch wirklich sich für alle lohnt?
Da sind wir beim technischen Standard. Also A, es muss technisch reibungslos funktionieren, sonst hat keiner Lust drauf. Das heißt, die Kommunikation mit dem Fahrzeug und mit dem Heimnetz und dem Stromnetz, das muss reibungslos funktionieren. Da hat der Kunde auch kein Verständnis. Und was ich noch einen möglichen Showstopper oder ein großes Hindernis sehe, was muss bei der Hardware passieren? Sie muss günstiger werden. Warum? Weil gerade bei dem Bereich Vehicle to Home natürlich wir als Endkunden auch die Hardware beschaffen müssen. Das heißt, zusätzlich zum PV, zur PV-Anlage auf dem Dach und der Verkabelung, der Installation, die ich ohnehin schon habe, muss ich diese Ladebox auch noch bezahlen, weil mir die in der Regel nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben das gesehen, wenn wir mal in den Rückspiegel schauen, in dem Moment, wo die berühmte KfW-Förderung für normale Ladeboxen im Heimbereich 2022 eingestellt wurde von der Bundesregierung, rauschte der ganze Markt ab. Das heißt, dann hat kein Endkunde mehr Ladeinfrastruktur bestellt. Warum? Weil sie nicht gefördert war. Plötzlich war sie teuer. Und Endkunden sind, wenn es ans eigene Portemonnaie geht, sehr kostensensibel. Und wenn ich dann eine bidirektionale Ladebox habe und ich kann darstellen, dass der Kunde 600, 700 Euro im Jahr vielleicht damit verdienen kann, aber das Gerät mich 3.000, 4.000 Euro kostet und nochmal 3.000, 4.000 Euro für die Installation aufgerufen werden, dann muss ich sehr, sehr viele Jahre laden können und entladen können, bis sich das für mich rechnet. Und da sind Endverbraucher in der Regel sehr zurückhaltend. Also das ist für mich eigentlich das größte Hindernis. Die Infrastruktur muss günstig werden und erschwinglich werden. Und natürlich muss es technisch reibungslos funktionieren.
Absolut. Haben wir, glaube ich, alle verstanden. Sehr gut, Jörg. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was noch kommt. Also ich meine, wir sind immer in Bewegung und es wird immer wieder viel Veränderung geben. Vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal. Mal schauen, was dann bis dahin passiert ist. Bevor wir hier gleich den Stecker ziehen, Jörg, kommt mein kleines Schmankerl, was ich immer habe. In jeder Folge, wie der Bayer so schön sagt, ich komme aus Bayern. Charge your brain. Wissen schnell geladen. Und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wie viel Energie steckt eigentlich in einem durchschnittlichen Blitz? Und wenn jetzt wir davon ausgehen, ein Blitz könnte ein E-Auto laden, mit Energie versorgen, wie weit könnte denn ein E-Auto mit einem Blitzeinschlag fahren? Technisch wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber es würde mich jetzt schon mal interessieren, wie viel Energie hat so ein Blitz? Weiß man das?
Hast du eine Multiple-Choice-Frage draus?
Habe ich natürlich. 15 Kilometer Antwort A, 500 Kilometer Antwort B und 1000 Kilometer Antwort C. Also das können wir aus dem Stegreif nicht wissen. Also du darfst gerne schätzen.
Also ich meine mich zu erinnern, dass ich mal gehört habe, dass Blitze im Durchschnitt bis zu 100.000 Ampere haben, dass aber die Kilowattstunden-Energie jetzt nicht allzu groß sind. Ich würde auf die goldene Mitte tippen.
500. Fast, Jörg. Also die richtige Antwort lautet Antwort A, 15 Kilometer. Und zwar, ein Blitz enthält rund 5 Milliarden Joule Energie. Ja, es ist schwer, sich das vorzustellen. Wir merken uns einfach, ein Blitz reicht theoretisch für etwa 15 bis 20 Kilometer. Also, ich glaube, da würden wir irgendwann mit Angst und Schrecken irgendwie hier durch die Gegend fahren, wenn wir so viel Blitze bräuchten. Also das ist dann doch keine Alternative. Also bitte nicht ausprobieren, das bringt überhaupt nichts.
Das wird dann bei der Power to Drive nächstes Jahr auch nicht der hottest Shit werden, dass wir Blitze einfangen, um weiterzufahren. Siehst du, deswegen bin ich eher Betriebswirt als Ingenieur.
Ja, das ist doch super. Jeder hat seine Stärken.
Das stimmt.
Persönliche letzte Frage, Jörg. Kannst du dich noch an dein aller, also ich sag's gleich, ich kann's glaube ich nicht, allererstes batteriebetriebenes Spielzeug als Kind erinnern?
Das kann ich tatsächlich sehr gut.
Echt?
Ja, anders als die Reichweite beim Blitz. ich kann mich deswegen erinnern, weil das... meine Mutter hat damals versucht, mich zu bestechen. Ich war noch relativ jung, ich glaube, ich war 6 Jahre alt und hatte so das erste Mal einen Zahnarztbesuch. Und meine Mutter wusste, genauso wie der Zahnarzt, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, es musste gebohrt werden. Und das war, als ich Kind war, mit Betäubung noch nicht ganz so. Und meine Mutter hat mir beim Gang in den Zahnarzt versprochen, wenn du durchhältst und wenn du nicht weinst und nicht schreist und wir uns nicht blamieren, das wollte sie zwischen den Zeilen damit wahrscheinlich sagen, dann darfst du dir ein Spielzeug aussuchen. Und ich hatte Tage vorher so ein ferngesteuertes Polizeiauto gesehen und das wollte ich unbedingt haben. Und dann haben wir einen Deal geschlossen. Wenn ich nicht weine, dann bekomme ich das elektrische Polizeiauto. Und ich bin mit einem elektrischen Polizeiauto am Nachmittag aus dem Spielzeugladen gegangen. Deswegen Wow. Kann ich mich noch so gut erinnern.
Gibt's das noch?
Das gibt's nicht mehr, nein.
Ach, schade. Ja, aber tolle Geschichte. Sehr gut. Also, lieber Jörg, hat ganz viel Spaß gemacht. Wir haben wieder viel gelernt. Ein großes Dankeschön an der Stelle erstmal für die ganzen wertvollen Infos.
Ich danke dir ganz herzlich. Hat mir genauso viel Spaß gemacht und es ist immer toll, über die Branche zu reden.
Ich bin mir sicher, wir haben jetzt auf jeden Fall einen realistischeren Blick auf das bidirektionale Laden bekommen. Also zwischen Technik, Wirtschaft und Zukunftsvision. Also wirklich toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht, wer weiß, sprechen wir in ein paar Monaten nochmal und dann über die Themen, die dann so anstehen. Die Buzzwords und die Game Changer. Danke dir.
Ich würde mich freuen. Danke dir, Dani.
Ihr merkt schon, also es gibt ganz, ganz viele spannende Themen rund um das Thema E-Mobilität und ich habe auch schon eine Info für euch, worum es in der nächsten Folge geht. Wir sprechen in Episode Nummer 5 mit Sebastian Türk, COO, also Chief Operating Officer von Corymbia. Da geht's um smarte Ladeangebote im Einzelhandel, neue effektive Einsatzfelder für Elektromobilität und den richtigen Umgang mit staatlichen Vorgaben wie GAIG, also Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für E-Mobilität. Lieber Jörg, jetzt kannst du mir nochmal sagen, ob ich das richtig ausgesprochen habe. GAIG.
Das war ganz perfekt, Dani. GAIG ist eine wunderbare Abkürzung für das, was sich die Regierung da ausgedacht hat.
Super, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Jörg, bleib auch dabei. Wir freuen uns, wenn du auch reinhörst. Gerne weitersagen und dann bis zum nächsten Mal.
Charge One.